Liebe ist einer der begehrtesten Artikel in unserer Gesellschaft. Alles schreit in der Menschheit nach Liebe und damit verbunden nach Geborgenheit. Jeder möchte etwas von dieser Liebe abbekommen. Jeder möchte geliebt sein. Und dabei vergessen wir oft sogar als Christen, dass es nicht nur um das Empfangen der Liebe geht, sondern auch um das Schenken derselben. Wer soll dann geliebt werden, wenn alle nur warten, bis sie geliebt werden? Wer kann dann überhaupt noch Liebe empfangen, wenn Liebe für uns nur heißt, ich will geliebt werden? Und wenn Liebe nicht auch heißt, ich bin bereit, Liebe zu schenken? Heute betrachten wir ganz praktisch gelebte Liebe unter Christen, die uns ins Nachdenken und zu Korrekturen führen soll, wenn sie nötig sind. Die letzte Predigt über den Thessalonikerbrief führte uns vor Augen, wie verantwortliches Leben unter Gläubigen aussieht. Zur Erinnerung, vielleicht kommt dem einen und anderen der Gedanke wieder und findet vielleicht dann auch besser den Anschluss an den folgenden Text. Verantwortlich leben heißt, sich um den anderen zu sorgen, war einer der Punkte. Oder verantwortlich leben heißt, das Ziel im Auge behalten, das wesentliche Ziel. Und verantwortlich leben heißt, Hand anlegen und Opfer bringen. Die Hauptsorge von Paulus und seinen Mitarbeitern über die Thessaloniker galt ihrem Glauben. Sie waren besorgt um den Glauben der Thessaloniker. So lesen wir im 1. Thessaloniker Kapitel 3, Vers 5. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen. Oder man kann auch sagen, ich habe es nicht länger ausgehalten und habe ihn, Timotheus, gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Das war die Sorge des Paulus. Und sie sind alleine zurückgeblieben und haben Timotheus wieder nach Thessalonik geschickt. Und folgender Abschnitt berichtet nun über das Resultat dieser Reise. Ich lese aus 1. Thessaloniker, Kapitel 3, Abvers 6. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Dadurch sind wir, liebe Brüder, euretwegen getröstet worden in aller unserer Not und Bedrängnis durch euren Glauben. Denn nun sind wir wieder lebendig. Nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen, um zu ergänzen, was an eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Liebe, die sich sehen lässt. So habe ich diesen Abschnitt überschrieben. Liebe, die sich sehen lässt, lebt mit dem anderen. Und Liebe, die sich sehen lässt, versorgt den anderen. Und als drittes, Liebe, die sich sehen lässt, motiviert den anderen. Liebe, die sich sehen lässt, lebt mit dem anderen. Die Rückkehr des Timotheus aus Thessalonik war für Paulus und seine Begleiter eine enorme Erleichterung. denn sein Bericht war überaus erfreulich. Was Timotheus zu erzählen hatte, wird als eine frohe Botschaft bezeichnet. Man könnte es auch wörtlich übersetzen, Timotheus evangelisierte sie. Hier wird nämlich genau dieses Wort für Evangelisation gebraucht, und zwar jetzt in einem ganz normalen Sinn vom Übermitteln irgendeiner positiven Botschaft. Er brachte eine sehr gute Nachricht. Er konnte Gutes von ihrem Glauben und ihrer Liebe berichten. Interessant ist die Kombination von ihrem Glauben und ihrer Liebe. Denn die Verfassung einer Gemeinde wird nicht allein an ihrem Glauben gemessen, sondern auch an der Liebe. Das ist ja ganz interessant. Denn Glaube und Liebe lassen sich nicht trennen. Was ist das für ein Glaube, dem die Liebe fehlt? Und was ist das für eine Liebe, der Glaube fehlt? Glaube und Liebe sind unzertrennliche Paare. Ganz deutlich und herausfordernd beschreibt Johannes den inneren Zusammenhang von Glaube und Liebe unter Gläubigen. Er schreibt im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Und sein Argument, dass er dann folgt, warum das so ist, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wir würden ja gerade umgekehrt argumentieren. Das, was man nicht sieht, ist leichter zu lieben, als was man sieht. Das ist falsch, zumindest nach der Schrift. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? In Thessalonik lebte man offenbar nach diesem Grundsatz, Gott zu lieben und seinen Bruder zu lieben. Der Glaube und die Liebe wurde ausgelebt. Und diese Nachricht hat sie getröstet. Der Glaube der Thessaloniker tröstete den Paulus und seine Mitarbeiter. Die selber im Bedrängnis waren, wurden getröstet. Und wie bange muss es ihnen um diese Gemeinde gewesen sein. Wie erdrückend muss die Ungewissheit ihres Ergehens auf ihr Gemüt belastet haben. Dass Paulus schreiben kann, nun sind wir wieder lebendig. Nun sind wir wieder lebendig, wenn ihr feststeht in dem Herrn. Es sieht so aus, als ob sie durch diese Sorge fast in depressive Zustände oder in diese Müdigkeit versunken sind, in die man versinkt, wenn man voll Sorge ist. In eine Müdigkeit, wo man antriebsschwach wird, wo man meint, nicht mehr richtig leben zu können. Nach dieser guten Nachricht kann Paulus ihnen schreiben, nun leben wir wieder. Nun sind wir wieder aufgelebt. Selbst in Korinth, in der Bedrängnis, wo sie stehen, ermahnte und ermutigte diese Nachricht, trotz allem Widerwärtigen weiterzumachen. Sie wurden ermutigt, wenn in Thessalonik die Gemeinde so Fortschritt macht, jetzt machen wir hier in Korinth auch weiter. Gott hat sich dazu gestellt. Eine schlechte Nachricht aus Thessalonik wäre ein Tiefschlag gewesen, von dem sie sich vermutlich nicht so schnell erholt hätten. Die Apostel und ihre Mitarbeiter waren keine Übermenschen. Das waren Menschen mit Fleisch und Blut. Das waren Menschen, denen hat das Herz geschlagen. Das waren Menschen, die hatten Sehnsucht, die empfanden Liebe, die empfanden Angst. Und das hätte sie fast erschlagen zu hören von Thessalonik, dass die Gemeinde sich vom Glauben abgewendet hätte. Und jetzt diese Nachricht, dass es ihnen gut geht, bringt sie zum Aufleben. Und was sie besonders freut, war, dass die Thessaloniker in guter Erinnerung waren. Dass sie ihnen in guter Erinnerung waren. Und dass sich die Thessaloniker sehnten, sie zu sehen, genauso wie sie sich nach ihnen sehnten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn das Evangelium brachte den Thessalonikern äußerlich betrachtet nichts Positives. Sie mussten Verfolgung leiden, die sie vorher nicht litten. Sie mussten Schmähungen über sich ergehen, die sie nicht kannten. Es wäre durchaus denkbar gewesen, dass die Gemeinde müde wird und sich dann gegen die Botschaft wendet und gleichzeitig damit auch gegen die Boten und alles miteinander verwirft und sagt, wir haben uns irgendwie von einer extremen Bewegung mitreißen lassen. Jetzt lasst uns wieder zur Vernunft kommen. Dasselbe erleben wir doch auch, wenn Menschen zum Glauben kommen. Wenn wir sie vielleicht sogar zum Glauben führen dürfen und dann begegnet ihnen Negatives, vielleicht sogar eine die Arbeitsstelle verliert. Vielleicht die Familie sich auflehnt. Es gibt Orte, da werden sogar die Kinder weggeschickt. Mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben, wenn ihr in diesen frommen Club geht. Ja, und dann? Dann fängt das Bangen an. Dann fängt das Bangen an, bleiben sie trotzdem dem Herrn treu? Oder klagen sie den Herrn an, verwerfen sie die Botschaft und damit auch die Boten? Und das Schlimmste daran, das, was eigentlich auch den Paulus umtrieb, sie verwerfen damit den kostbarsten Schatz, den es überhaupt in der Welt gibt, das ewige Leben. Das Wertvollste geben sie preis. Und dass dies in Thessalonik nicht so ist, macht sie überglücklich. Und in ihrer Freude klopfen sie sich nicht gegenseitig auf die Schultern und sagen, wir haben eine super Arbeit geleistet in Thessalonik. Offenbar haben wir diese Thessaloniker so in den Bann gezogen, dass sie gar nicht mehr anders können, als stark zu bleiben. Nein, sie wissen, nur ein Ort ist der richtige, um dieser Freude Ausdruck zu geben. Wir danken Gott dafür. Ihre Dankbarkeit ist so groß, dass sie gar nicht wissen, wie sie Gott den gebührenden Dank erweisen sollten. Sie stehen nicht da und sagen, ja Gott, jetzt musst du uns doch auch mal irgendwie rühmen, was wir jetzt geleistet haben in Thessalonik, uns überwunden, nachdem wir geschlagen wurden in Ephesus, haben wir in Thessalonik uns auch nochmal aufgemacht und jetzt siehst du das Ergebnis, jetzt lass doch uns mal dein Lob zukommen. Nein. So denken Boten Gottes nicht, sondern sie danken Gott, denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir an euch haben vor unserem Gott. Wir finden gar keinen richtigen Ausdruck der Freude und der Dankbarkeit, die dir gegenüber Ausdruck zu geben. Sie wissen, was hier geschehen ist. Schenkt der allmächtige Gott keine Methode, keine Strategie, vermochte solches zu erreichen. Allein Gott der Allmächtige, der Menschen in seinen Dienst nimmt und für den Bau seiner Gemeinde gebraucht. Hier sehen wir, dass die Liebe, die Paulus lebt und seine Mitarbeiter, nicht eine theoretische Liebe ist von, wir müssen einander halt gern haben und jeder läuft seinen eigenen Weg. Sie geht viel tiefer, sie beeinflusst die eigene Gemütsverfassung bis dazu, dass man gemütsmäßig und antriebsmäßig sogar geschwächt wird. Sie leidet und sorgt mit. Wir sehen hier deutlich, dass Paulus die Gemeinde nicht einfach etwas Schönes lehrte, was sie leben sollten, sondern sein ganzes Leben atmet und strahlt das aus, was er sagt. Wenn er den Römern schreibt, nehmt euch der Nöte der Heiligen an oder freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, dann ist das nicht eine Theorie aus dem Buch der Weisheit von irgendwem. Dann ist das Leben des Paulus, dass er hier zeigt, auch durch sein Leben, dass Glaube und Liebe heißt, am eigenen Leib mitzugehen. Am Leben des anderen Anteil zu nehmen, bis es schmerzt. Das ist echte Anteilnahme. Oder wenn ihr den Korinthern schreibt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ist das wirklich unsere Gesinnung? Oder freuen wir uns darüber, wenn ein Bruder oder eine Schwester einen Fehler macht, damit wir uns an deren Fehler aufrichten können? Diesen Fehler haben wir noch nie gemacht. Wie gut und heilig sind wir? heißt unsere Devise, wir freuen uns über die Fehler der Geschwister und suchen daraus unseren eigenen Vorteil zu gewinnen. Bitte lehn diesen Gedanken nicht zu schnell ab. Wir sind schneller bei dieser Denkweise, als wir uns zutrauen. Schneller daran, für unsere Vorteile zu sehen. Schneller daran, uns zu vergleichen. Hoffentlich bin ich besser als der andere, dass ich besser wegkomme. Dass das Urteil meiner Geschwister besser ist, dass alle sagen, der ist besser und der ist weniger gut. Schnell. Fast unheimlich schnell denken wir so. Ich hoffe, dass das nicht unsere Devise bleibt. Und wenn du feststellst, dass du im Moment in so einer Zeit lebst, dann kann ich dir nur eins sagen, sofort Buße zu tun. Bekenne deinen Stolz, bekenne deine Überheblichkeit, bekenne, dass du einfach nichts vermagst aus eigener Kraft. Es gibt keinen anderen Weg. Eine gesunde Selbsterkenntnis ist der beste Weg zu geistlichem Wachstum. Möge Paulus uns Vorbild sein. Den Römern schreibt er, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Als zweites, Liebe, die sich sehen lässt, versorgt den anderen. Also nicht irgendwo versorgen, sondern im Sinn von Fürsorge. Mit dieser guten Nachricht sieht sich Paulus seine Verantwortung noch nicht enthoben. Er hätte jetzt sagen können, jetzt geht es Ihnen gut, jetzt haben wir unseren Auftrag erledigt, jetzt können Sie weitersehen. Er betet, und das steht hier, Tag und Nacht, immer wenn er betet, dass er zu den Thessalonikern reisen kann. Es ist sein tiefster Wunsch, diese Sehnsucht nachzukommen, die Thessaloniker zu sehen. Er möchte ihnen ganz praktisch weiterhelfen. Er will ergänzen, was an ihrem Glauben noch fehlt. Das ist ein interessanter Ausdruck. Ich will ergänzen, was an ihrem Glauben noch fehlt. Damit meint Paulus nicht, dass sie noch nicht richtig glauben würden. Sie sind erlöst und gerettet durch den Glauben an Jesus Christus, den Auferstandenen. Sie haben ihn erkannt und sie bleiben im Glauben diesbezüglich fest. Die Bibel spricht vom Glauben in zweifacher Weise, und das ist wichtig, das zu verstehen, damit wir das jeweils einordnen können. Einerseits wird Glaube ganz schlicht als Vertrauen gegenüber Gott und seinem Wort verstanden. Oder man könnte auch vom Gehorsam gegenüber dem Worte Gottes sprechen. Dieses Ruhen, dieses stille Vertrauen, Gott weiß den Weg. Gott wird führen. Gott wird handeln. Auf der anderen Seite wird vom Glauben gesprochen als von einem Glaubensgut. Es handelt sich hier um die Inhalte des Glaubens. An was glaube ich eigentlich? Wem vertraue ich eigentlich? Und Paulus will sagen, ich muss noch ergänzen, was euch an Glaubensgut noch fehlt. Ich will ergänzen, was euch an Glaubensgut noch fehlt. Ich will euch noch mehr lehren, damit ihr im Glauben wirklich fest stehen könnt. Die knapp 4 Wochen genügten nicht, um die Gemeinde und der Gemeinde ein ausreichendes Fundament zu hinterlassen. Es gibt tatsächlich noch vieles zu ergänzen. Und einiges ergänzt Paulus schon in diesem Brief, den wir miteinander betrachten. Fragen, die die Gemeinde umgetrieben hat, wo sie Antworten suchte. Trotz seinem großen inneren Drang, seine Aufgabe zu vollenden in Thessalonik, ist er sich bewusst und gibt den Thessalonikern auch ein Zeugnis seines Vertrauens Gott gegenüber. Er selber aber, Gott, unser Vater und unser Herr, Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Gott wird es tun. Ich sehe im Moment keine Möglichkeit, aber wir beten Tag und Nacht, dass Gott das schenken möchte, dass wir das in eurem Glauben noch ergänzen können, was nötig ist. Unser Glaube basiert nicht auf einer vagen Vorstellung von Gott, sondern ist durch ein klares Glaubensgut bestimmt, auch wenn man das heute immer wieder in Abrede stellen will. Es gibt ein klares Glaubensgut und deshalb haben wir auch das Wort Gottes. Paulus kann von sich sagen, aus diesem Grund leide ich dies alles. Dem Timotheus sagt er das über seine Zeit. Theophil gelitten. Aus diesem Grund leide ich dies alles. Aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wem ich vertraue. Deshalb ertrage ich das Leid. Deshalb ertrage ich die Not. Mein Gott ist nicht ein verschwommener Gott. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, wo mein Fundament ist. Weißt du, an wen du glaubst? Könntest du anhand der Schrift, anhand der Bibel aufzeigen, an wen du glaubst? Oder bist du eventuell lediglich fromm und religiös? Wenn du einfach religiös bist, dann bist du in guter Gemeinschaft. Alle Menschen sind religiös. Es gibt keinen unreligiösen Menschen. Jeder hat irgendwie eine Religion. Und wenn er nicht an einen Gott oder an einen Götzen glaubt, dann glaubt er an sich selbst. Auch Selbstverherrlichung ist eine Religion. Der Glaube an sich selber. Ich schaffe alles, ich kann alles und was ich will, das erreiche ich. Das ist der Glaube an sich selbst, das ist eine religiöse Haltung. Religiosität, in welcher Form sie sich auch immer zeigen will. Religiosität führt nicht zum ewigen Leben. Religiosität löst das Grundproblem unseres Lebens, nicht die Sünde, die uns ergreift. Die Sünde, die uns Leben bestimmt. Und die ist mächtiger, als wir meinen. Viel mächtiger, als wir meinen. Und es ist interessant, dass heute in der Welt man viel offener von dieser Sünde spricht, und zwar nicht von der Sünde, man nennt das dann nicht Sünde, sondern eine Kraft, die Menschen wirksam ist, die ihn zum Bösen führt. Eine Kraft, die den Menschen zwingt, Böses zu tun. Das Tier im Menschen, das erwacht. Das wird heute sehr offen ausgesprochen. Es wird aber nicht als das Gesetz der Sünde bezeichnet, wie das die Bibel tut, aber es ist nichts anderes als das Gesetz der Sünde. Was ich tun will, vermag ich nicht. Aber das, was ich nicht will, das tue ich. Das ist das Prinzip der Sünde. Und von dieser Sünde gibt es nur einen Weg, frei zu werden. Durch das, dass Jesus unser Erlöser wird. Dass wir glauben an ihn, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und genau diese Sünde auf sich genommen hat. Und wer an ihn glaubt, der wird frei von dieser Sünde, von diesem Gesetz der Sünde, das uns zur Bosheit zwingt, auch wenn wir sie beschönigen gegen außen. Kennt ihr diese Geschichten, dass man über die anderen spricht, wie böse sie tun und damit überspielt, wer man selber ist. Jesus sagt deutlich, wie wir gerettet werden. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nur der Jesus, der durch die Schrift, die Bibel bezeugt wird, nur der Jesus kann dich retten. Nicht irgendein anderer Jesus. Es gibt viele Jesus im christlichen Abendland. Viele, unzählige. Man nennt sie Jesus, genauso wie es zur Zeit von Jesus viele Jesus gegeben hat. Und wer nach Spanien reist, dem wird das begegnen, dass er vielen Jesus begegnen wird. Wir hatten sogar mal einen Busfahrer, der hat Jesus geheißen. Aber nicht irgendein Jesus. Und nicht irgendein Jesus, der zu einer religiösen Figur gemacht worden ist, zum Götzen Jesus. Nein, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Glaubst du an diesen Jesus von der Schrift? Oder hast du irgendeinen Jesus? Es ist im Grunde genommen dumm. Wenn man einen Jesus hat, dann ist es ja dumm, einen falschen zu haben. Dann ist es viel besser, man wählt den richtigen, der die Schrift bezeugt. Paulus sagt selber der Gemeinde in Korinth, wie schnell seid ihr bereit gewesen, einen anderen Jesus anzunehmen. Schon der Paulus spricht von anderen Jesus. Aber nur der Jesus, wie ihn die Schrift bezeugt, der kann dein Leben befreien. Kennst du ihn? Und wenn nicht, wenn du ihn nicht kennst, dann ist das ewige Leben nicht in dir und du bist verloren für Zeit und Ewigkeit. Nur durch Jesus wird dein Leben grundlegend verändert. Nur er kann dich retten und ich bin gerne bereit, dir diesen Jesus aufgrund der Schrift zu zeigen, wenn du ihn noch nicht kennst. Wir können Bibelstellen durchlesen, du kannst sie selber lesen. Ich will dir nicht meinen Jesus verkaufen, mein Jesusbild, sondern ich will dir den Jesus der Schrift bekannt machen, der durch die Schrift bezeugt wird. Und als drittes, Liebe, die sich sehen lässt, motiviert den anderen. Nun ermutigt Paulus sie, im Glauben vollkommener zu werden, danach zu streben, was Gott schenken wird, immer vollkommen im Glauben zu werden. Ihre Liebe soll untereinander und zu jedermann wachsen. Und vielleicht müssen wir in unserer Bibel das Wörtchen jedermann etwas herausholen und herausheben und unterstreichen. Also auch die Liebe zu ihren Feinden ist damit eingeschlossen, die sie verfolgen, zu jedermann. Nicht nur untereinander sollt ihr euch lieben und dann die ganze Welt vergessen, sondern jedermann soll etwas abbekommen von eurer Liebe. Also auch die verfolgen, die Verfolgten. Also die, sie verfolgen ihre Feinde. Was hier Paulus so nebenbei anfügt, muss in den Ohren der Thessaloniker nicht so einfach geklungen haben wie bei uns. Und jedermann. Ja, jedermann ist jedermann. Jedermann sind die Feinde, die sie verfolgen, die sie verspotten. Und die sollen sie auch lieben. Das gilt auch für uns. Es gilt auch für uns gegenüber unserem Chef, mag er noch so kantig sein, noch so eklig. Mag es unser Arbeitskollege sein, der immer alles macht und mich in Situationen bringt. Jedermann Liebe abbekommen von uns. Das ist eine große Herausforderung an uns. Aber die Schrift sagt, was ist denn das für ein Problem, wenn ich die liebe, die mich sowieso lieben? Wenn ich denen gebe, die mir sowieso geben? Ihr sollt die lieben, die euch verfolgen. Das ist die Liebe, die von Gott kommt und die kann nur von Gott kommen. Jedermann sollen sie lieben. Und jetzt vermissen wir nicht noch ein wichtiges Anliegen, ein Wunsch, der für die Thessaloniker ganz aktuell wäre, den Paulus hier gar nicht erwähnt. Der Wunsch, die Verfolgung möge aufhören. Kein Wort darüber. Aber nicht eines, damit sie zur Ruhe kommen könnten. Warum betet Paulus nicht dafür, dass endlich diese missliche Situation in Thessaloniki ein Ende findet? Er hätte doch wünschen können, dass sie diese schreckliche Verfolgung endlich hinter sich bringen könnten. Man erkennt hier aber eine typische Haltung der Apostel. Verfolgung wird nicht als etwas gesehen, das man wegschaffen könnte. Verfolgung ist eine Tatsache, die zum Leben eines Christen gehört. So schreibt Paulus dem Timotheus und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Paulus wollte vermutlich nicht falsche Hoffnungen wecken, denn die Gemeinde sollte sich nicht darauf konzentrieren, die Verfolgung hinter sich zu bringen, sondern sie sollen im Glauben wachsen und vollkommener werden. Das soll ihr Ziel sein. Und wenn sie dem Ziel nachkommen, kann sogar sein, dass die Verfolgung zunimmt. Das wird der Grund sein, warum Paulus, obwohl es sicherlich menschlich gesehen ihnen wünschen würde, dass sie nicht so unter Druck stehen, nicht gewünscht hat, die Verfolgung möge aufhören, weil er genau diesen Zusammenhang kennt. Am eigenen Leibe schon mehrmals erfahren hat. sogar körperliche Behinderungen nach sich gezogen hat, was er zu leiden hatte. Denken wir nur an die Steinigung, wo er halb tot oder die ihn gesteinigt hatten, meinten, er sei schon tot, liegen geblieben ist. Und man nimmt ja an, dass er von daher körperliche Schädigungen mit sich trug. Paulus geht es um etwas bedeutend Wichtigeres, als dass die Verfolgung aufhört. Damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Wenn Jesus kommt, soll die Gemeinde bereit sein. Dahin will Jesus die Christen führen. Und das ist das Ziel der praktischen Liebe. Ist das unsere Lebensperspektive? Leben wir im Blick und im Bewusstsein der Wiederkunft Jesu? Sind wir uns dessen bewusst, dass Jesus jederzeit, egal wie wir jetzt die Endzeit beurteilen, in welchem Ablauf alles nacheinander kommt, aber jederzeit, sagt uns die Schrift, kann Jesus kommen. Und wir sollen bereit sein. Bist du jetzt bereit? Wenn Jesus jetzt kommt, bist du bereit? Kannst du ihm begegnen? Kannst du ihm entgegengehen? Jetzt? Oder lassen wir uns von Sünde einfangen, weil nicht Jesus der Auferstandene und Wiederkommende uns vor Augen ist? Genauso wie der Knecht, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Wenn ich dann weiß, dass er langsam kommt, dann räume ich das Haus auf. So schnell verlieren wir uns in unseren eigenen, oft hausgemachten Problemen. Unser eigenes Wohlbefinden ist uns wichtiger als das, was Gott sagen würde. Ich habe so bildlich wieder mal gesehen, wie das aussieht, so die hausgemachten Probleme. Wir haben ja Kinder und mit Kindern erlebt man einiges. Und der Mischa, unser Kleinster, der hat mal so etwas aufräumen müssen, Gläser in die Küche bringen. Und dann haben wir ihm gesagt, er darf nicht alle ineinander stellen, weil die sonst kaputt gehen. Und das hat er begriffen, dann hat er sie nicht ineinander gestellt. Und dann läuft er in die Küche und dann höre ich am Tisch, dass er jetzt die Gläser ineinander stellt. Er konnte es trotzdem nicht lassen. Und dann saus ich raus, dann ist er völlig überrascht und dann schimpfe ich mit ihm und gebe ihm noch einen Klaps. Dann ist er natürlich so erschrocken und dann beginnt er zu weinen und sagt, jetzt habe ich in die Hosen gemacht wegen dir. Du bist schuld, dass ich jetzt in die Hosen gemacht habe. Das ist gar nicht so, ganz falsch ist diese Aussage nicht. Wir kennen ja das Gefühl im Magen, wenn es da drückt, wenn wir überrascht werden. Wenn wir erschrecken, vielleicht über uns selber. Aber hat er jetzt in der Hose gemacht wegen mir? Nein. Nicht wegen mir, weil er nicht das befolgt hat, was er befolgen hätte müssen. Und das hat bewirkt, dass ich reagierte. Und das hat bewirkt, dass er jetzt die Hosen voll hat. Und so ist es doch manchmal mit uns. Wir haben die Hosen voll und geben Gott die Schuld. Warum hilfst du nicht? Warum lässt du das zu? Ja, warum? Weil ich gesündigt habe. Weil ich seine Ordnung übertreten habe. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich die Hosen voll habe. Was mache ich dann? Ich habe das dem Mischa erklärt. Ich weiß nicht, als ich es ihm erklärte, warum er jetzt die Hosen in die Hosen gemacht hat, hat er mir eigentlich zugestimmt. Ob er das wirklich begriffen hat, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Vielleicht ist mir das auch eine Lehre fürs Leben, aber für mich ein wunderbares Bild für unseren Umgang mit Sünde. Wir sündigen, wir kommen in gefühlsmäßige, chaotische Zustände und geben am Schluss Gott die Schuld dafür. Wegen dir. Dabei haben wir vorher schon seine Ordnungen übertreten. Und manchmal sind es sogar schöne Gefühle, die uns belasten, die wir nicht mehr loslassen wollen. Aber wir hätten sie gar nicht, hätten wir von Anfang an darauf gehört, was Gott sagt. Passen wir auf, dass nicht unser Wohlbefinden das Wichtigste ist, sondern das, was Gott sagen würde zu unserem Verhalten. Es gibt nur ein sinnvolles Ziel in dieser Welt, dass unsere Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Entscheide dich doch heute. Entscheide dich jetzt, deine Sünden zu bekennen, die du selbst vor dir zu verheimlichen suchst. Da sind wir extrem clever. Wir haben ein extrem gutes Erklärungs- und Abwehrsystem in uns, damit wir unsere eigene Sünde erklären und als keine Sünde uns vor Augen halten. Ich sündige ja gar nicht. Da haben wir Erklärungssysteme, da sind wir so raffiniert gebaut, damit wir sündigen können in der Meinung, wir sündigen nicht. Bringen wir doch das alles mal ans Licht. Machen wir doch Ordnung. Täuschen wir uns nicht, schieben wir die Schuld von unserem Problem, wo wir drin sitzen, nicht einfach Gott zu oder irgendeinem anderen, übernehmen wir doch mal die Verantwortung für unser eigenes Handeln. Und sind wir auch bereit, die Folgen der Sünde, die wir verursacht haben, zu tragen und nicht zu meinen, Gott müsste dann alles so schnell wegwischen. Bekenne sie und lasse davon. Entscheide dich so zu leben, dass Jesus zusehen kann und dir jederzeit begegnen kann. Entscheide dich so zu leben, dass wenn Jesus jetzt hier in diesen Raum tritt, du nicht die Hosen voll hast. Sagen musst, Jesus, jetzt habe ich in die Hosen gemacht, weil du gekommen bist. Entscheide dich zu leben, dass Jesus zusehen kann bei deinem Leben, dass du nicht rot wirst, wenn er kommt. Dass du nicht deine Gefühle einfach sich drehen und du erschreckst. Mark und Bein, entscheide dich, du kannst das entscheiden. Es ist deine Verantwortung. Ich fasse zusammen. Liebe, die sich sehen lässt, lebt mit dem anderen. Sie denkt mit dem anderen, sie fühlt mit dem anderen. Sie sorgt sich um den anderen. Sie investiert sich für den anderen. Liebe, die sich sehen lässt, versorgt den anderen, sie ist bemüht, dem anderen das zu geben, was ihm hilft, um das Ziel zu erreichen. Sie scheut da keine Mühe. Sie sucht sich Wege. Und Liebe, die sich sehen lässt, motiviert den anderen. Motiviert dem anderen zu dem Ziel, das sich lohnt. Liebe, die sich sehen lässt, motiviert dazu, dass wir unter Christen, motiviert dazu, dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt. Und dass wir uns freuen können, wenn er in unserer Mitte in Erscheinung tritt, also man muss anders sagen, wenn wir ihm entgegengehen werden, so erklärt es uns die Schrift. Liebe, die sich sehen lässt, wird uns hier vor Augen geführt in diesem Abschnitt. Es ist, so könnte man fast sagen, das Hohelied der Liebe in praktischer Ausführung. Lernen wir doch davon. Zwei Aussagen des Johannes sollen uns zum Schluss das Herz bewegen. Und ich hoffe, es bewegt unser Herz. Johannes schreibt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Uns, im 1. Johannes 3,16, ist übrigens interessant, Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Und jetzt lese ich aber 1. Johannes 3,16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben lassen für wen? Für unsere Brüder. Ich lese diesen Vers nochmals. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Amen. Ich bete mit uns. Danke, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast. Wir sind unfähig zu lieben. Wirklich unfähig. Jeder sucht zuerst seinen eigenen Weg. Das ist genau das, was dein Wort sagt und was die Sünde in uns bewirkt. Aber du hast uns zuerst geliebt. Du hast dich erbarmt über uns, als wir noch tief in der Sünde steckten. Und ich möchte dir danken, dass wir nun aus deiner Liebe leben dürfen, die die du in unsere Herzen ausgegossen hast. Und schenke, Herr, dass diese Liebe Raum gewinnt in uns und unter uns und zu jedermann, damit wir Zeugen sind deiner Liebe und Barmherzigkeit, damit wir lernen, Anteil zu nehmen aneinander, uns gegenseitig zu stützen und zu motivieren, uns das zu geben, was wir brauchen, auch an geistlicher Nahrung, auch ganz praktisch. Herr, dass wir ein Zeugnis sind für dich und hilf uns, dass wir so leben, dass du uns zusehen kannst. Decke du Sünden auf, in die wir uns eingelullt haben, in der letzten Woche oder vielleicht schon über Jahre. Decke sie auf, bringe sie ans Licht, damit wir Ordnung schaffen und Buße tun, uns anders weiterleben. Ich lobe deinen Namen.